Heute im New Lawyers Podcast Anna von Rebay, Rechtsanwältin und Gründerin der Kanzlei Ocean Vision Legal.
Und deswegen arbeiten wir in Ocean Rights daran, neue Gesetze zu schaffen und neues Recht zu schaffen, das davon ausgeht, dass das Meer an sich oder Tiere an sich schützenswert sind und eigene Rechte haben, aufgrund derer sie geschützt werden müssen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Anna von Rebay ist Rechtsanwältin und Gründerin der Kanzlei Ocean Vision Legal, der ersten Kanzlei weltweit, die sich vollkommen dem Meeresschutz verschrieben hat. Wie die Prozessrechtlerin ihr juristisches Handwerk für den Schutz der Weltmeere einsetzt und was sie gern an der Regulierung der Meere verändern würde, darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Anna von Rebay.
Hi Alicia, vielen Dank. Schön, bei euch zu sein.
Ich komme langsam mit den Icebreaker-Fragen, die ich meinen Gästen immer stelle, an meine Grenzen. Und ich glaube, ich habe eine, die ich irgendwann schon mal gestellt habe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher und du weißt es sowieso nicht. Und deswegen stelle ich sie dir jetzt einfach nochmal. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wenn du eine Fähigkeit über Nacht lernen könntest, also zum Beispiel ein Instrument oder eine Sprache oder irgendwie so etwas, so einfach über Nacht, ohne dass du dafür was getan haben müsstest. Welche Fähigkeit wäre das?
Boah, du fragst mich Sachen. Ganz spontan. Erst habe ich gedacht, fliegen, und dann dachte ich mir, nein, unter Wasser schwimmen, ohne Luft holen zu müssen.
Das wäre
für mich wirklich praktisch.
Ja, das passt auch schon richtig gut zum Thema. Ist das etwas, was man erlernen kann? Also jetzt gut komplett natürlich nicht, aber ich habe gar keine Ahnung. Wie können denn so Menschen, die das richtig, richtig gut können, wie lange können die denn so unter Wasser bleiben?
Also ich hatte letztens ein Abendessen mit einem Freediver, der ist 7-maliger Rekordhalter, und der hat gesagt, im Stillstand, also wenn er sich nicht bewegt, kann er 11 Minuten unter Wasser bleiben.
Wie bitte?
Ja, aber dann wirklich, wenn er sich nicht bewegt und mitschwimmen und hin und her, glaube ich, so 5 bis 6 Minuten, was auch schon
das
echt lang ist.
Ja, irre.
Ja.
Also ich dachte jetzt so 1,5 Minuten oder so.
Ne, das mache ja sogar ich. Ich schaffe auch so 2,5 oder so, weil ich auch einfach ganz, ganz, ganz viel schnorchel. Und dann bin ich so begeistert von der Unterwasserwelt, dass ich überhaupt nicht mehr auftauchen will. Und dadurch bleibe ich dann immer länger und länger und länger unter Wasser.
Das ist wirklich beeindruckend. Also mir wird schon nach 10 Sekunden, bin ich schon an der Grenze. Aber ich glaube, daran sieht man schon, dass du ein anderes Verhältnis zum Meer hast und auch eine besondere Begeisterung dafür. Und darüber werden wir natürlich in dieser Podcast-Folge besonders viel sprechen. Aber du bist in allererster Linie erstmal Juristin. Und deswegen möchte ich auch von dir gerne wissen, wie bist du denn damals zu Jura gekommen?
Oh, also die Geschichte geht jetzt schon so ein paar Jährchen zurück, aber diese Geschichte weiß ich sehr, sehr genau. Und zwar war das so, als ich Jugendliche war, hat mir meine Mama ein Buch von Angelina Jolie geschenkt, wie sie sich um Waisenkinder in Afrika kümmert. Mhm. Und das fand ich so inspirierend, dass ich unbedingt dann Menschenrechtsaktivistin werden wollte. Und als ich dann fertig war mit der Schule, wollte ich aber auch gerne studieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann studiere ich doch Jura, weil dann kann ich das kombinieren und dann werde ich Menschenrechtsanwältin. Mhm. Und genau, und so habe ich mein Jurastudium angefangen und habe mich auch immer, soweit es ging, was ja ein bisschen eingeschränkt ist in Deutschland mit den Schwerpunkten, auf Menschenrecht konzentriert oder beziehungsweise Völkerrecht, und dann Menschenrechtskurse gewählt und habe ein Auslandssemester gemacht und dort auch Menschenrechte gemacht und so. Und dann, das ist ja aber auch noch so in dem juristischen Studium in Deutschland, das kann so ein bisschen so ein Hamsterrad werden, vor allem wenn es dann so auf das erste Staatsexamen zugeht und das zweite Staatsexamen. Und dann geht es ja gar nicht mal sehr um den Schwerpunkt, sondern dass man eigentlich die Themen, die ja auch im Examen drankommt, möglichst gut macht. Und es geht nur noch darum, wer macht das beste erste Staatsexamen, wer macht das beste zweite Staatsexamen, wer kriegt den besten Job in der Großkanzlei. Und auch ich war dem nicht gefeit.
Ja, das finde ich nämlich tatsächlich auch nochmal einen interessanten Punkt, wenn wir jetzt mal auf das Studium gucken. Und du wolltest Menschenrechtsaktivistin werden und hast da ganz klar auch eine soziale Komponente in diesem Studium ja gesehen und eine Gerechtigkeitskomponente und ja etwas für die Welt tun, gesellschaftlich. Wie würdest du das einschätzen? Du hast gerade schon so gesagt, Hamsterrad, so wie siehst du so die soziale Komponente im Studium? Also siehst du da Optimierungsbedarf?
Also soziale Komponente kann man ja vielseitig auslegen. Einmal, ob man sagt, der Inhalt, werden da eigentlich auch Werte vermittelt, werden da eigentlich auch Fächer vermittelt, die vielleicht nicht nur um Baurecht gehen oder Steuerrecht oder soziale Komponente auch, wie werden eigentlich Studenten aufgefangen, was gibt es denn da irgendwie für ein, ja, wie ist das so gewährleistet? Und jetzt liegt, mein Studium liegt jetzt schon 10 Jahre zurück oder 15 bis 10 Jahre sogar, deswegen. Okay, gut.
Ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert.
Bei Jura darf man immer davon ausgehen,
dass sich einfach nichts verändert hat. Darf man davon ausgehen.
Dass es nach wie vor ein Punktesystem gibt, das niemand nachvollziehen kann, das absolut nicht vergleichbar ist auf der ganzen Welt.
Absolut. Richtig. Es hat sich in der Zeit nichts daran verändert. Das heißt, wir sind aber auch dauerhaft auch Expertinnen fürs Jurastudium, egal wie lange es zurückliegt. Dann.
Es ist so witzig.
Ja,
ich habe auch ganz oft, ich lade auch echt immer junge Leute ein, dass sie mich anrufen als Mentor, weil diese ganzen Hürden, durch die man da geht in diesem Jurastudium, anscheinend ja dann immer noch relevant sind, weil die Leute melden sich auch und fragen.
Ja, ich meinte jetzt aber vor allem tatsächlich so diese gesellschaftliche Komponente, also wo du halt sagst, hey, das ist eigentlich so das Ansinnen. Und viele sagen ja auch, ja, mir geht es um Gerechtigkeit und deswegen studiere ich das und so. Würdest du sagen, das Studium wird dem gerecht?
Überhaupt gar nicht, sondern ich glaube eher, dass man in Deutschland lernt, und da kann ich es auch noch ein bisschen besser verstehen, es wird dann anders, wenn man ins internationale Recht schaut, in dem ich ja viel arbeite. Aber gerade in Deutschland geht man ja davon aus, ja, das steht im Gesetz, das ist so. Also, das steht im BGB, das braucht man nicht hinterfragen, das wendet man einfach an.
Sehr normativ.
Ja, richtig. Und dabei muss man sich ja überlegen, dass Jura oder Recht ist ja eine menschliche Erfindung. Es ist ja nicht naturgegeben. Steht ja nicht ein Baum drauf, sondern das haben sich ja Menschen ausgedacht.
Ja.
Und damit muss Recht ja eigentlich auch einer Wandlung unterliegen. Und Recht ist eigentlich ich viel drüber rede, Recht ist, denke ich, ja aus einer Notwendigkeit erwachsen, ethische Werte irgendwie festzusetzen. Also zum Beispiel, ja, du sollst nicht stehlen. Also so wie auch zum Beispiel die 10 Gebote. Das sind ja eigentlich nur, also werden durch Recht, werden ethische Werte festgesetzt, damit das Leben in einer Gesellschaft besser läuft oder geregelt läuft. Und deswegen sind es die ethischen Werte einer Gesellschaft, die das Recht informieren. Andersrum informiert ja dann auch das Recht die ethischen Werte, weil zum Beispiel, ich habe eine kleine Schwester, die ist wirklich sehr viel jünger als ich, und wenn ich dir sage, ja, also du darfst nicht töten, weil das steht im Strafgesetzbuch, das ist verboten, dann weiß sie, ah, das darf man nicht. Das ist ein Wert. Also beeinflussen die ethischen Werte das Recht, und das Recht beeinflusst wiederum die Werte. Nun ist es ja aber so, dass sich eine Gesellschaft weiterentwickelt. Damit müsste sich ja eigentlich auch das Recht weiterentwickeln.
Und dann letztendlich vielleicht auch die Art und Weise, wie das Studium aufgebaut ist. Also ich finde das total interessant, wie du jetzt so den Bogen aufmachst. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen. In diesem Bereich bist du ja auch tätig, wie sich auch Recht verändern müsste mit der Zeit. Und ich möchte auch gern von dir wissen, was du da konkret für Anwendungsbereiche siehst, wo was passieren muss, gerade in deinem Bereich. Aber ich finde es ganz interessant, jetzt nochmal so zum Studium zurück zu sagen, ja, eigentlich sind wir da beim Studium, wo wir so sehr darauf ausgelegt sind, ne, wie du beschrieben hast, dieser so normative Ansatz, Gesetze anzuwenden und dann vor allem eben auch aufs Examen hin trainiert zu werden und da ganz bestimmte Konstellationen eben im Kopf zu haben. Jetzt wollen wir aber den Podcast nicht mit dem Studium verbringen, weil das ufert aus, sondern wir wollen natürlich mal über deine Kanzlei sprechen. Ja, du hast eine Kanzlei für Meeresschutz gegründet. Wahnsinnig spannend. Erstmal natürlich, wie kommt man da drauf? Also wie bist du dazu gekommen, diese Kanzlei, die ja auch die einzige ihrer Art ist, zu gründen?
Ja, ja. Ist auch eine Geburt meiner Leidenschaft, muss ich wirklich sagen. Ich bin dem Meer wahnsinnig verbunden, schon mein Leben lang. Ich komme aber aus Süddeutschland, also ich bin nicht am Meer aufgewachsen. Ich bin an einem See aufgewachsen, ich bin schon immer ein Wasserkind und ganz viel im Wasser. Genau, und das ist eigentlich ein schöner Anknüpfungspunkt auch nochmal zu dem, wie ich vorhin gesagt habe, ja, wie bin ich denn zu Jura gekommen? Also ich war dann in diesem Jurastudium und ich wollte ja Menschenrechtsaktivistin werden. Und in diesem Hamsterrad, über das wir schon gesprochen haben, bin ich dann so ein kleines bisschen verloren gegangen. Und auch ich war dem nicht gefeit und habe auch bestes erstes Staatsexamen, bestes zweites Staatsexamen, Großkanzlei. Bis ich dann aber in der Großkanzlei war und mir gedacht habe, hoppala, was mache ich denn jetzt hier gerade? Und ich hatte eine Doktorarbeit angefangen, bereits im Kunstrecht, und ich habe auch im Kunstrecht gearbeitet und bin aber noch, bevor mein Job angefangen hat, also zwischen zweiten Staatsexamen und Master, habe ich auch noch gleich ein bisschen nebenbei gemacht, weil klar, gleich alles.
Ja klar, muss man machen.
Na klar, dann alles abgeschlossen, saß ich im Flugzeug nach Bali, um mein Yoga-Teacher-Training zu machen. Weil für mich ganz klar war, diese letzten vor allem 4 Jahre Vorbereitung, erstes Examen, zweites Examen, Master, ich einfach meine Persönlichkeit ganz stark zurückschränken oder einschränken musste, um dem Druck standzuhalten und auch mit dem Leistungsdruck. Und dann war für mich klar, boah, ich möchte irgendwas machen, um irgendwie wieder mich mit mir selber zu verbinden. Und bin nach Bali geflogen und habe mein Yoga-Teacher-Training gemacht. Und als das vorbei war, bin ich dann noch ein bisschen reisen gegangen und dann war ich erstmal ganz krank und war 2 Wochen lang im Krankenhaus und konnte überhaupt nichts machen und habe deswegen meinen Flug nochmal verlängert, 2 Wochen. Aber an diesem Tag, wo ich eigentlich hätte fliegen sollen, hatte ich so einen ganz großen Erleuchtungstag irgendwie. Also das war dann, da habe ich das dann auch so, weil das war dann so klar, boah, jetzt hätte ich eigentlich schon zurückfliegen sollen und boah, fühle ich mich eigentlich schon bereit und bin ich denn eigentlich noch on track? Und ich bin am Strand spazieren gegangen und ich sag's dir, ich musste mich zurückerinnern, dass ich doch mal Menschenrechtsanwältin werden wollte. Und jetzt hatte ich dann eine Doktorarbeit im Kunstrecht unterschrieben und habe auch einen Job im Kunstrecht angefangen und dachte mir, oh meine Güte, das bin ja überhaupt nicht mehr ich. Und ich saß da am Meer dann Stunde um Stunde und habe auf dieses Blau geschaut und weiß es auch noch so klar. Heute habe ich dieses Bild vor Augen, wie dieses Blau vom Meer, es war so ein diesiger Tag, mit dem Blau im Himmel verschwommen ist. Man hat den Horizont so gar nicht richtig ausmachen können. Und es war wie so ein bisschen in diesen Nebel schauen und mir eigentlich klar werden, boah, was mache ich eigentlich? Und da ist es mir aber wieder gekommen. Ich wollte Menschenrechtlerin werden. Und dabei schaute ich aber aufs Meer, das ich so, so heiß liebe und dachte mir, boah, aber die Menschen sind ja eigentlich diejenigen, die das Meer total zerstören oder auch die Umwelt zerstören, weil das Meer müssen wir ja nicht vor seinen eigenen Bewohnern schützen, sondern das muss ja nur vor Menschen geschützt werden und von niemand anderem. Da dachte ich mir, krass, eigentlich sind es die Menschen, die wir zähmen müssen. Und dazu kommt aber auch noch, dass wenn es dem Meer nicht gut geht, dann geht es den Menschen auch nicht gut. Weil das Meer ist zuständig fürs Klima, fürs Wetter. Es bietet eine Lebensgrundlage für so viele Menschen. Also ist Meeresrecht, Meeresschutz für mich auch total eng mit Menschenschutz verbunden. Und da ist es mir schlagartig gekommen, dass ich denke, dass die Menschen oder dass das Meer genauso schutzbedürftig ist. Und ich möchte mich fürs Meer einsetzen.
Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie du da sitzt und diese Erleuchtung hast. Doch, doch, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Na, ist es jetzt aber trotzdem noch ein Schritt, dann auch tatsächlich eine Kanzlei zu gründen.
Boah.
Also du bist dann nach Hause geflogen und hast gesagt, so, ich ändere alle meine Pläne.
Ich sag's dir, mein Papa war begeistert, als ich gesagt habe, ich mach die Doktorarbeit doch nicht. Ich kündige in der Grundkanzlei.
Also, ja, da gehört eine Portion Mut auf jeden Fall dazu und sehr viel Überzeugung.
Ja, also wirklich, das war wirklich nicht einfach. Und deswegen auch immer mein Call nach außen, wenn jemand irgendwie einen Motivationsschub braucht oder Ermutigung, Bescheid zu sagen, weil das braucht Mut. Und für mich war das auch so, dass es wirklich einfach, dass ich da auf alleiner Flur war.
Hm.
mit meinem Ansinnen, erstmal Meeresschutz gibt es sowieso nicht, aber dann auch zu sagen, ah, ich möchte doch nicht diesen konventionellen Weg gehen, ich möchte was ganz anderes machen. Und mein lieber Papa, der mich wirklich bei allem wahnsinnig unterstützt, aber auch gesagt hat, Gott, ich habe dich so lange unterstützt und ich dachte, du bist jetzt endlich sicher und jetzt kommst du wieder. Und
du kommst mit so einer komplett verrückten, zumindest auf den ersten Blick total verrückten Idee, denn eine Idee, die noch nie von jemand anderem so umgesetzt wurde, ist natürlich immer erstmal auf den ersten Blick verrückt. Ja. Jetzt kannst du ja aber einmal erklären, wie geht das denn? Eine Kanzlei, die sich komplett auf Meeresschutz fokussiert. Wie funktioniert das?
Ach, das funktioniert so super. Also ich muss sagen, bei mir hat sich das ja dann schrittweise entwickelt. Erstmal habe ich dann meine Doktorarbeit im Meeresschutz gemacht, weil es gibt in Deutschland ganz tolle Unis, vor allem Hamburg und Kiel, in denen man auch Seerecht studieren kann. Aber in München, wo ich herkam, kannte ich den Begriff noch nicht mal. Also für mich war das wirklich zu sagen, okay, ich muss mir hier ein komplett neues Fachgebiet nochmal ganz, ganz neu erarbeiten. Wie kann ich das möglichst sinnvoll machen und dann gleichzeitig auch noch ein Aushängeschild haben, weil ich hatte ja schon erstes und zweites Examen, Master hatte ich auch schon. Da dachte ich, okay, nächster Schritt ist also nur noch Doktorarbeit. Dann schaue ich mich jetzt mal um, ob ich vielleicht irgendwie einen Doktorvater finde, der das mit mir machen will. Und ich sag's dir, da hatte ich das größte Glück. Mein Doktorvater ist, ich möchte sagen, der tollste Doktorvater, den es gibt. Der hat sich einfach mit mir ganz viel Zeit genommen, um ein Thema rauszusuchen, das mir so richtig am Herzen lag. Und das war schon mal die erste Ingredient wirklich dafür, diese Kanzlei erfolgreich zu gründen, ist, dass ich über ein Thema geschrieben habe, das ich super praxisrelevant fand und mir gedacht habe, okay, das will ich so schreiben, weil das dann schon mal der erste Schritt ist für mich, um mich zu spezialisieren. Und das Thema, da ging es um die Ausweisung von Meeresschutzgebieten und es geht ganz breit darum, einfach um Meeresschutz. Und ich wollte ja Meeresschutz machen und genau, deswegen habe ich ein Thema genommen, das nicht zu spezialisiert war, sondern relativ breit war, um dann eine breite Spezialisierung zu haben. Und dann kam ja erst so die Frage mit der Eröffnung der Kanzlei, als ich dann die Doktorarbeit abgegeben habe und sich wieder die Frage gestellt habe, und jetzt? Genau. Und dann ist da einmal Sicherheitsdenken gegen Freiheit. So zwei Engelchen, einer auf einer Schulter und das andere auf der anderen. Was machst du jetzt? Sicherheitsdenken? Ja, okay, es gibt schon so ein paar Organisationen, die auch das Recht benutzen, um die Umwelt zu schützen. Ich könnte mich irgendwo bewerben, dann mache ich nicht genau das, was ich will, aber es ist sicher. Und dann bin ich irgendwo eingebunden und kann einen Unterschied machen, weil das gibt's schon. Und das Engelchen auf der anderen Schulter sagt, nein, du bist die total freiheitsliebende Person, ich möchte mich eigentlich nicht unterordnen, ich möchte auch genau das machen, was ich selber machen will. Und genau, und dann hatte ich aber natürlich einfach auch so ein paar Gespräche mit den bekannten Organisationen, zum Beispiel Client Earth, eine meiner wirklich Lieblingskanzleien weltweit, mit denen habe ich gesprochen und habe das auch so alles dargelegt. Und dann meinte meine Gesprächspartnerin tatsächlich zu mir dann, war das ihre Idee zu sagen, mach doch deine eigene Consultancy auf. Weil wir arbeiten auch immer mal wieder mit anderen, mit External Consultants zusammen. Mach doch dein eigenes auf. Und dachte ich mir, okay, wie viel kostet es, eine Kanzlei zu eröffnen? Na, ich habe einen Computer, ich habe Word. Jetzt mache ich es mal.
Ja, das ist das Gute, wenn man kein Produkt hat, was man erstmal irgendwie herstellen muss oder so. Bei Beratung reicht meistens der Laptop, Internet und ein Schreibprogramm erstmal aus. Trotzdem gehört natürlich noch einiges weiteres am Ende dann dazu. Vor allem inhaltlich finde ich es sehr, sehr spannend. Kannst du mal erzählen, was eure Tätigkeitsbereiche sind?
Ja, super gerne. Also unsere Tätigkeitsbereiche haben sich inzwischen auf 3 ausgeweitet. Angefangen hat das Ganze mit meiner Expertise, die vom Prozessrecht kommt. Also bevor ich, während ich meine Diss geschrieben habe und auch noch ein paar Jahre, habe ich in der Prozessführung gearbeitet. Und das habe ich auch geliebt. Also mir liegt es so krass, vor Gericht zu gehen und mich für jemanden einzusetzen und wirklich für jemanden, der vielleicht selber eben jetzt nicht seine Stimme erheben kann, mich einzusetzen, mich stark zu machen, da geht mein Herz auf, da komme ich so richtig, ja, also da geht es mir gut. Bloß hat mir halt der Inhalt nicht gepasst. Also was für mich die erste Ambition in meiner Kanzlei war, dass ich mit dem Recht die bestehenden Meeresschutzverpflichtungen durchsetzen möchte. Gerichtlich. Und das ist ja auch gar nicht mehr so ganz neu, weil die meisten Leute werden den Begriff Klimaklagen kennen. Mhm. In dem, was ja wirklich, was eine Bewegung ist, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht mal.
Mhm.
Das ist relativ frisch entstanden und dann schnell entstanden. Aber Klimaverpflichtungen gerichtlich durchzusetzen, hat so einen frischen Wind ergeben. Ich sage gerne mal, der so um die Welt geweht ist wie ein frischer Wind und die Leute ermutigt hat, aufzustehen und selber an diesem Tisch Platz zu nehmen, der früher immer nur von Politikern besetzt war, und dass sie wirklich was machen können. Und da dachte ich mir, warum haben wir das für die Meere noch nicht? Und somit ist die erste Branche und unser erstes Department, das wir haben in der Kanzlei Ocean Litigation, also Meeresklagen, indem wir die bestehenden und existierenden Meeresschutzverpflichtungen gerichtlich einklagen.
Und das ganz kurz, also erstmal finde ich es natürlich lustig, wenn du sagst, du hast schon immer geliebt, dich hier für jemanden einzusetzen, ja, und jetzt ist ja jemand halt das Meer.
Ja.
Also du tust das eigentlich in gewisser Weise noch immer. Wen vertretet ihr denn? Das Meer steht ja nicht in deiner Kanzlei und sagt, ich möchte gerne Mandant werden bei euch.
Dazu also, kommen wir gleich.
Ja.
Achso. Das versuchen wir nämlich auch. Nein, aber ganz grundsätzlich arbeiten wir ausschließlich mit NGOs und Stiftungen zusammen. Also wir nehmen keine Fälle an von Unternehmen. Deswegen sieht unser Handel nach außen auch sehr aus wie eine NGO, weil wir eben nur mit NGOs und nur mit Stiftungen, nur für gemeinnützige Zwecke zusammenarbeiten.
Mhm.
Genau, deswegen sind unsere typischen Mandanten sind Umweltschutzorganisationen.
Mhm. Okay.
Genau. Und das leitet uns aber eben zu unserer zweiten Branche oder Department in Ocean Vision Legal, die heißt Ocean Rights. Ich habe nämlich meine Mitarbeiterin Michelle Bender kennengelernt im Laufe meiner Arbeit, eine Frau, die ich wahnsinnig bewundere. Und die hat seit 2017 an diesem Begriff Ocean Rights gearbeitet, der dem Gedanken Rechnung trägt, dass das Meer eigene intrinsische Werte hat, aufgrund dessen es geschützt werden muss. Und nicht nur deshalb, weil das Meer eine Ressource für uns Menschen ist. Die bestehenden Meeresschutzverträge oder Verträge, die Handlungen von Menschen im Meer regulieren, sind nämlich ganz oft daraus ausgelegt, dass man dann Fischbestände zum Beispiel auf einem höchstmöglichen Ertrag halten will. Und Fischbestand sagt ja schon, dass man also davon ausgeht, dass Fische eine Ressource sind. Also ein Bestand ist etwas, was im Supermarkt auf dem Regalbrett liegt. Und der muss möglichst hoch gehalten werden, damit man immer lange fischen kann. Also es geht überhaupt nicht um den Fischschutz, es geht einfach nur um den Ressourcenschutz.
Mhm.
Und so sind viele der Gesetze gestrickt. Und deswegen arbeiten wir in Ocean Rights daran, neue Gesetze zu schaffen und neues Recht zu schaffen, das davon ausgeht, dass das Meer an sich oder Tiere an sich schützenswert sind und eigene Rechte haben, aufgrund derer sie geschützt werden müssen. Also das Meer auf wegen des Meeres willen und der Fisch auf wegen des Fisches willen, so wie der Mensch auch eigene Rechte hat und geschützt wird, weil er ein Mensch ist, soll es das dann auch für das Meer und seine Bewohner geben.
Mhm.
Das ist unser zweites Department, das heißt Ocean Rights.
Ja, ich finde das erstmal total logisch, auch wenn du das so beschreibst, und natürlich wird einem das dann irgendwie so klar, wie, ich glaube, du hast auch mal diesen Begriff menschzentristisch eben diese Gesetze sind, verwendet. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob es langfristig möglich sein wird, den Menschen davon zu überzeugen, nicht menschzentriert quasi vorzugehen, oder ob das nicht immer um die Ecke, immer über Bande gespielt, trotzdem das ist, was am meisten Effekt hat, wenn der Mensch versteht, ah, okay, das hat also Auswirkungen auf mich, auf meine Lebensgrundlage, das ist hier das Problem. Das frage ich mich einfach nur so. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Also auf was für Widerstände trefft ihr denn zum Beispiel auch damit? Weil erstmal klingt das ja total logisch, aber ich finde es auch logisch, dass der Mensch sozusagen an sich denkt an erster Stelle.
Total. Du, und als ich die Europawahlenergebnisse gesehen habe, und dachte ich mir nämlich dann auch erstmal so, meine Güte, ich lebe in so einer Bubble.
Mhm.
Ich interessiere mich darum, ich versuche Meeresrechte zu schaffen, während es offensichtlich in der Bevölkerung um ganz andere Themen geht.
Mhm.
Von dem her, ja, hast du einen super Punkt, und es ist ein langer Weg.
Mhm.
Und das ist bestimmt, ist es auch ein großes Hindernis, weil eine Sache, die den Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer fällt, ist Veränderung. Und wirklich zu sagen, okay, wenn ich das Klima schützen will, wenn ich die Umwelt schützen will, dann muss ich selber anfangen, weniger zu fliegen. Dann muss ich anfangen, wenn ich nicht am Meer wohne, aufzuhören, Meeresfisch zu kaufen. Weil es geht nicht, dass in Ländern oder in Orten, die nicht in der Nähe vom Meer sind, gibt es keinen nachhaltig gefischten Meeresfisch. Der kommt einfach aus größeren Schleppnetzen und es ist sicher nicht vom einzelnen Fischer, der irgendwo oben dann an der Nordsee steht und seine Angel ins Wasser gehalten hat. Mhm. Das ist nicht der Fisch, den ich hier in Bayern kaufen kann.
Mhm.
Genau. Und dieser Gedanke eben, dass Veränderung schwierig ist, ist bestimmt etwas, was dem Ganzen entgegensteht. Und vor allem, wenn da nicht ein direkter eigener Nutzen dahinter steht. Das wurde aber schon öfter beleuchtet. Das nennt sich Tragedy of the Commons. Indem er sagt, es gibt ein Gut, ein Common-Gut, zum Beispiel eine Herde.
Mhm.
Und wenn sie der Einzelne benutzt und der Einzelne sich etwas davon nimmt als Ressource, macht das ja auch gar nichts.
Mhm.
Und das bringt ihm was zum Leben. Bloß wenn es alle zusammen machen, dann stirbt es aus.
Ja.
Und der Einzelne sieht aber nicht seine Verantwortung in dem Teil des großen Ganzen, wenn er sagt, ja, aber ich bin doch nur ein einzelner Kleiner. Und genau, und so ist das natürlich 1:1 aufs Meer auszuwenden. Und dieses Tragedy of the Commons, das ist nicht eine neue Publikation, das ist die schon relativ alt, zeigt also auch, wie langsam so ein Wandel ist.
Ja.
Es ist aber so, dass nicht alle Menschen so sind. Und es ist auch so, dass es den Menschen jetzt auch nicht fremd ist, Mitgefühl zu haben. Wenn man an andere Bevölkerungsgruppen denkt, zum Beispiel indigene Völker in den pazifischen Inseln, dort sind Rechte der Natur schon, zwar nicht als Rechte, aber dieser Gedanke, dass die Natur einen eigenen Wert hat, viel, viel mehr verbreitet. Mhm. Und da ist es total anerkannt. Sie sind sogar so weit, dass sie überhaupt nicht das brauchen, dass man sagt, ich erkenne an, dass der Baum eigene Rechte hat. Sie sagen so, Rechte sind ja auch wieder was Menschengemachtes. Ich erkenne einfach nur an, dass der Baum ist an sich schützenswert. Der Baum ist ein eigenes Lebewesen und das erkenne ich an.
Mhm.
Deswegen habe ich nicht die Hoffnung verloren oder ich glaube schon dran, dass sich das ausbreiten kann und man daran arbeiten kann, dass sich ein solches Denkbewusstsein weiter verbreitet. Aber bestimmt mit vielen, über lange Zeit und mit vielen Hindernissen.
Ja, ist ganz interessant, weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob es in international positive Beispiele gibt. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ja, es gibt Völker oder Bevölkerungsgruppen, die anders mit der Natur umgehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was müsste denn aus deiner Sicht regulatorisch, auch wenn das wiederum das rechtliche Instrument ist, aber das ist ja nun mal das, womit wir auch arbeiten. Was müsste denn da aus deiner Sicht passieren? Und das leitet ja vielleicht auch zu deinem dritten Department schon direkt.
Ja, also es muss regulatorisch, also erstmal von der Bevölkerungsseite muss natürlich einfach auch viel Aktivismus kommen, Policymaking durch die NGOs, dass sie sich einfach dafür einsetzen, dass neues Recht geschaffen wird. Aber natürlich wird Recht geschaffen von den Behörden, deswegen müsste das auf einer viel höheren Ebene umgesetzt werden. Da arbeiten wir auch in Deutschland zum Beispiel gerade an einem Rechtsgutachten, dass wir wollen, dass dem Schweinswal in der Nordsee eigene Rechte anerkannt werden. Weil das ist nämlich das ist ein super Beispiel, wie man zeigt, wie nämlich normale Schutzgesetze nicht ausreichen, um die Umwelt effektiv zu schützen. Der Schweinswal in der Ostsee ist die kleinste Walart Mitteleuropas. Und die letzte Zählung hat ergeben, dass es nur noch 400 oder 450 Tiere gibt. Das heißt, dem Schweinswal wird es bald so gehen wie seinem Verwandten. Das haben bestimmt schon viele Leute mal gelesen. Der Vaquita in Mexiko, von denen es nur noch 10 einzelne Tiere gibt und die bald komplett ausgestorben sein wird. Also das ist eigentlich unaufhaltbar, dass es die einfach nicht mehr gibt. Und wenn wir so weitermachen, wird es dem Schweinswal in der Ostsee auch so gehen. Der sieht übrigens aus wie ein kleiner Delfin, also sieht echt süß aus. Genau. So, was ist das Problem? Es gibt Schutzgesetze für den Schweinswal auf europäischer Ebene. Die werden auch in Deutschland umgesetzt, weil es meistens Richtlinien, zum Beispiel die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Da sind Schutzgebiete ausgewiesen zum Schutz des Schweinswals. Es gibt also sogar eine Schweinswal-Schutzverordnung. Und trotzdem geht es der Schweinswal so schlecht, den Populationen so schlecht. Was wir jetzt machen wollen, wir arbeiten an einem Rechtsgutachten, um zu zeigen, wie zum Beispiel durch eine Rechtsverordnung relativ einfach die eigenen Rechte des Schweinswals anerkannt werden können, was nämlich dann einen großen rechtlichen Unterschied macht, weil wenn nämlich der Schweinswal eigene Rechte hat, hat der Schweinswal eine eigene Klagebefugnis.
Mhm.
Das heißt, der Schweinswal könnte vor Gericht ziehen. Natürlich. Ich wollte schon sagen schwimmen, aber ich weiß nicht, wie weit kann ich es jetzt hier stretchen. mit dem Verständnis der Zuhörer.
Also die Vorstellung ist so schon relativ lustig, muss man sagen.
Also der Schweinsmann marschiert ins Gericht und hat natürlich einen Vertreter. Und das ist im deutschen Recht auch überhaupt nicht fremd, weil eine Gesellschaft marschiert nämlich auch nicht selber ins Gericht, sondern hat einen Vertreter. Und auch Kinder brauchen einen Vertreter. Das heißt, dieses Rechtssystem, dass es einen Körper gibt, eine Körperschaft gibt, die eine eigene Klagebefugnis hat, aber einen Vertreter braucht, um vor Gericht auftreten zu können, ist dem Recht überhaupt nicht fremd. Das heißt, es braucht gar nicht so viel. Also es klingt erstmal mehr anders, als es dann am Endeffekt ist.
Ja, ja.
Genau. Und daran arbeiten wir. Und das werden wir dann der Bundesregierung vorschlagen.
Das hat das auf jeden Fall sehr, sehr plastisch gemacht, ja. Der Schweinswahl vor Gericht. Wie heißt euer drittes Standbein quasi neben Ocean Litigation, Ocean Rights?
Genau, unser drittes Standbein ist Ocean Guardianship, wo wir pro bono Arbeit anbieten an vor allem indigene Völker und Küstengemeinschaften oder zusammengefasst denjenigen Menschen und Gemeinschaften, die am meisten unter den Auswirkungen von menschlichen Handlungen in der See betroffen sind. Und da arbeiten wir zum Beispiel eben auch an den Pazifischen Inseln mit einer Gruppe von indigenen Völkern zusammen, indem wir ein Gutachten über Walrechte geschrieben haben, das dann von den Anführern der Pazifischen Insel, also der indigenen Gruppen der Pazifischen Inseln, sogar auch schon unterschrieben wurde, und zwar in Form einer Deklaration über Walrechte. Und dort ist jetzt der nächste Schritt, dass wir das dann auch ins Parlament bringen, sodass das als ein richtiges Gesetz erlassen wird. Es ist aber auch gar nicht mehr so neu. Es gibt schon Rechte der Natur, gibt es in mehr als, ich glaube, 300 inzwischen verschiedenen Rechtsformen, also sei es durch Rechtsverordnungen, Gesetze, Rechtsprechungen in mehr als 40 Ländern. Also es ist jetzt auch überhaupt nicht mehr was absolut Neues, was es davor noch überhaupt nicht gegeben hat, sondern es ist wirklich etwas, das stark wächst.
Ja, also ich finde, das klingt wahnsinnig spannend und meine Frage erübrigt sich fast, aber inwiefern hilft dir dein juristisches Handwerk? Es klingt wahnsinnig juristisch, was du machst tatsächlich.
Ja, also ich muss sagen, ich leite das Department Ocean Litigation und das ist ja komplett rechtlich. Also da stellt sich die Frage gar nicht so. Das Department Ocean Rights wird von meiner Kollegin Michelle Bender geführt und da geht es halt ganz viel auch um Gesetzesentwicklung und aber wie überall in Jura, braucht man ein Verständnis. Ich brauche auch bei Ocean Litigation brauche ich auch ein Verständnis von der Biologie und dem, was im wirklichen Leben da draußen stattfindet, damit ich es dann mit dem Recht übersetzen kann. Ich sage nämlich ganz oft, um auch wirklich die Wissenschaft zu ehren und da auch meine Anerkennung zu geben. Für mich ist das Recht wie ein Werkzeug, das die Wissenschaft, also wie zum Beispiel die Befunde von Meeresbiologen oder Geologen, dann im Gericht mit einem scharfen Argument anwenden kann. Also übersetzen kann. Also es ist ein Übersetzungstool eigentlich. Oder man könnte sagen, das Recht ist wie ein Gerüst oder der Bilderrahmen, aber das Bild an sich ist das wirkliche Leben, ist die Wissenschaft. Und genauso in Ocean Rights bedarf es dann natürlich den Umständen im wirklichen Leben, die man sich anschaut. Und dann muss ich natürlich aber als Rechtswissenschaftlerin auch herausfinden und mal genau analysieren, was für ein Unterschied ist es denn, wenn man ein Schutzgesetz hat oder ein Gesetz, in dem eigene Rechte anerkannt werden.
Ja.
Um da wirklich zu sagen, da ist ein Unterschied. Und ich habe es ja vorhin auch schon richtig gesagt, zum Beispiel einer der Hauptunterschiede ist die Klagebefugnis.
Ja.
Also etwas sehr Rechtliches. Und damit, und das ist wirklich das Hauptziel und das tragende Merkmal von allen Departments, das wir in Ocean Mission Legal haben, ist es, den Meeresschutz effektiv zu machen. Und da, glaube ich, ist das Recht wirklich der Anknüpfungspunkt in diesem Jahrzehnt, was ja von der UN auch als Jahrzehnt der UN-Ozean-Dekade ausgerufen wurde. Und ich bin auch Botschafterin des Deutschen Komitees der UN-Ozean-Dekade. Und wenn wir Meeresschutz effektiv machen wollen, dann müssen wir anfangen, die Verpflichtungen durchzusetzen und bessere neue Verpflichtungen schaffen. Und deswegen ist das Overaching Goal und an dem wir arbeiten in Ocean Vision Legal, ist Meeresschutz effektiv zu machen.
Ja, ich finde, man sieht sehr schön an der Kanzlei, wie das juristische Handwerk hier angewendet werden kann, auch um genau dieses Ziel zu erreichen, was man sicherlich auch mit anderen Puzzleteilen an anderer Stelle fördern kann. Aber ihr habt sozusagen euer Puzzleteil und eure Art, wie ihr es machen könnt. Ich bin mir sicher, dass viele das hören und irgendwie inspiriert davon sind und sagen, oh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was würdest du denn Juristinnen und Juristen empfehlen, die sich vielleicht in einem ähnlichen Bereich engagieren wollen?
Ich würde empfehlen, ganz stark in sich selber reinzuhorchen und versuchen herauszufinden, was wirklich das ist, was einem selber liegt. Weil wir in unserer Gesellschaft sind, glaube ich, sehr gesteuert auch von Ängsten und von Vorsicht und Sicherheitsdenken. Und das bin ich auch. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass man clevere Entscheidungen treffen soll. Aber ich glaube, wenn man etwas gefunden hat, was wirklich, wirklich einem aus der Seele spricht und das, hinter dem man wirklich steht, dann hat man da gute Karten, auch erfolgreich zu werden. Weil dann der so wie man auftritt, einfach so natürlich ist und es so aus einem herausstrahlt, dass es dann andere auch begeistert und mitnimmt. Und dann auch keine Angst zu haben, etwas zu wagen, aber dabei natürlich clever zu sein.
Ich glaube, da hast du es perfekt auf den Punkt gebracht. Wenn man für irgendwas richtig, richtig brennt, dann wird man halt gut und dann steckt man andere an. Und das sieht man bei dir, dass du da deine Begeisterung auf jeden Fall, deine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht hast und genau das machst, was du machen möchtest. Und ich bedanke mich bei dir für dieses super spannende Gespräch und bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch von Ocean Vision Legal so sehen werden.
Vielen, vielen, vielen Dank, Alicia. Das war wirklich ein richtig nettes Gespräch und vielen Dank für deine guten Wünsche. Und ich hoffe, dass auch mit diesem Podcast oder mit diesem Gespräch vielleicht der ein oder andere dazu inspiriert wurde, nochmal zu überdenken, eben wie ist mein eigener Weg und vielleicht traue ich mich auch einfach, mal was ganz anderes zu machen, als die Leute von mir erwarten. Vielen lieben Dank.
Einen schönen Tag dir noch.
Dir auch. Ciao.
Das war Anna von Rebay. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.